Bayern 2, Shalom.
Da sind wir wieder. Wir sind du. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserer jüdischen Zeitrechnung haben wir heute den 21. Av des Jahres 5785. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Reden wir heute über Otto Frank, den Vater von Anne Frank. Anne Frank kennt wohl jeder. Ihr Tagebuch hat sie weltbekannt gemacht. Das Tagebuch der Anne Frank wurde in 70 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Darin schildert Anne ihr Leben in Amsterdam, im Hinterhaus versteckt vor den deutschen Nazis und den Helfern der Nazis. Anne und ihre Schwester Margot sterben beide im Konzentrationslager Bergen-Belsen, kurz vor Kriegsende 1945. Da ist Anne 15 Jahre alt und ihre Schwester Margot 19. Kaum bekannt ist, dass das Tagebuch der Anne Frank vor allem auf Betreiben ihres Vaters Otto veröffentlicht wurde. Otto Frank hat als einziger in der Familie die Shoah überlebt. Und am kommenden Dienstag ist es 45 Jahre her, dass Otto Frank gestorben ist. Unser Shalom-Reporter Simon Berninger hat sich für uns in Amsterdam einer Führung durchs Anne-Frank-Haus angeschlossen und dabei viele persönliche, bewegte und bewegende Geschichten gehört. Über Familien, über Freundschaften und übers Überleben.
Amsterdam, Prinzengracht Nummer 263. Die Warteschlange vor dem Haus ist lang, sehr lang. Wer sich sein Ticket nicht schon Monate im Voraus gebucht hat, braucht viel Glück für einen Spontanbesuch im Anne-Frank-Haus. Derart groß ist das Interesse an dem historischen Ort, an dem sich die jüdische Familie Frank vor den Nazis und ihren Helfern versteckt hat. Im Hinterhaus, ganze 2 Jahre lang.
Der Druck auf dieses kleine Museum ist enorm. Also wie viele Menschen aus der ganzen Welt kommen, dass sie dieses Museum besuchen. Also wir müssen da wirklich einen Mittelweg finden, dass dieser Besuch so eindrucksvoll wie möglich ist. Und da wird viel bestimmt durch Logistik.
Menno Metzeler ist im Anne-Frank-Haus zuständig für die Abteilung Sammlung und Präsentation, also für die Aufbewahrung von den originalen Schriftstücken und Dokumenten rund um die Geschichte von Anne Frank, ihren Eltern Otto und Edith, ihrer Schwester Margot sowie all den anderen Personen, die eine Rolle gespielt haben beim Verstecken der Franks und 4 weiteren Juden im Hinterhaus in der Prinzengracht 263. Heute ist ihre Geschichte weltberühmt, dank des Tagebuchs, das Anne Frank in der Zeit des Versteckens geführt hat. Aber ohne Annes Vater wäre es vermutlich weder zu den im Tagebuch geschilderten Erlebnissen noch zu deren Veröffentlichung gekommen. Otto Frank, der Familienvater, hat als einziger die Grauen der Shoah überlebt.
Es wird vielleicht erstaunen, aber Otto Frank gab eigentlich selbst wenig richtig Interviews über seine eigenen Erfahrungen. Er hat das zum Teil auch von sich weggehalten. Er wollte eigentlich immer lieber über das Tagebuch von Anne reden, als über seine eigenen Erfahrungen. Ich denke, er hat das auch selbst gesagt, dass das Tagebuch ihm sehr geholfen hat, überhaupt wieder eine Perspektive zu bekommen.
Denn Otto Frank hat überlebt, auch nachdem das Versteck in Prinzengracht 263 aufgeflogen war und die dort versteckten Juden ins Vernichtungslager Auschwitz verschleppt wurden.
Es war ein Sonntagmorgen und da habe ich gesagt, ich kann nicht aufstehen. Und da haben meine Kameraden gesagt, das geht nicht, du musst aufstehen, sonst bist du verloren.
So schildert es Otto Frank in einem der wenigen Interviews, die er gegeben hat, nachzuhören im YouTube-Kanal des Anne Frank Forum in Basel. Da spricht er über seine Zeit in Auschwitz. Eigentlich wollte Otto Frank seine Familie und sich selbst den Todesfängen der Nazis entziehen. Deswegen bringt er kurz nach Hitlers Machtergreifung seine Familie in die scheinbar sicheren Niederlande. Im Sommer 1933 kommen die Franks in Amsterdam an.
1933 aus Deutschland weggegangen, aus Frankfurt. Otto Frank kannte die Niederlande und die Niederlande waren neutral im Ersten Weltkrieg und hatte hier also Kontakte. Er bekam über seinen Schwager die Chance, um hier eine Firma zu gründen, die Obstpektin verkauft hat, Opekta, Obstpektin aus dem Apfel, Kräuter und Gewürze. Und das war eigentlich die Existenzbasis. Also bis 1942 haben die dann im Süden von Amsterdam in einer Wohnung im, wir sagen, Flussviertel, Rivierenbuurt gelebt. Und es gab hier eine liberale jüdische Gemeinde. Und Anna und Margot sind dann zu dem Rabbiner Mehler in den jüdischen Religionsunterricht gegangen.
In Amsterdam scheint man als Jude sicher zu sein vor der Verfolgung im benachbarten Deutschland. Und das war auch so bis zum 10. Mai 1940.
Dann kam natürlich der deutsche Angriff, Mai 1940, die Besatzung. Und am 5. Juli 1942 haben mehr als 1000 Juden in Amsterdam einen Aufruf bekommen, in ein, in Anführungsstrichen, Arbeitslager zu gehen. Und da haben Otto und Edith sich entschlossen, gleich am nächsten Tag, also am 6. Juli 1942, ins Versteck zu gehen.
Eben jenes Versteck, das man heute im Anne-Frank-Haus besichtigen kann. Film- und Tonaufnahmen sind darin verboten, auch für Radioreporter, um die Besucher nicht zu stören beim Gang durch den historischen Ort, durchs Vorderhaus, in dem Otto Franks Firma ansässig war, durch die berühmte Geheimtür in der zweiten Etage, vor der immer noch jener Bücherschrank steht, der den Zugang zum Versteck im Hinterhaus verborgen hat.
Ich glaube, ich werde mich in diesem Haus nie daheim fühlen. Aber damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ich es hier unangenehm finde.
Schreibt die damals 13-jährige Anne ins Tagebuch über ihr Versteck.
Ich fühle mich eher wie in einer sehr eigenartigen Pension, in der ich Ferien mache. Eine ziemlich verrückte Auffassung von Untertauchen, aber es ist nun mal nicht anders. Das Hinterhaus ist ein ideales Versteck. Obwohl es feucht und ein bisschen schief ist, wird man in ganz Amsterdam, ja vielleicht in ganz Holland, kein so bequem eingerichtetes Versteck finden.
Also, dass sie schreibt, war klar, aber was genau, das wusste Otto nicht. Und es gibt auch ein Interview, wo er sagt, wie überrascht er war, als er das Tagebuch zum ersten Mal gelesen hat. Und das Interessante ist natürlich, dass Anne in dieser extremen Situation ihr Talent und ihre Leidenschaft entdeckt. Das Schreiben. Sie schreibt nicht nur Tagebuch, sondern sie schreibt auch Kurzgeschichten, die sie hier im Versteck vorliest.
Nach 761 Tagen endet die Zeit im Versteck für die Franks, für das dazugekommene jüdische Ehepaar Pelz mit Sohn sowie den ebenso aufgenommenen Arzt Fritz Pfeffer. Denn am Morgen des 4. August 1944 dringen Männer der deutschen Gestapo ins Hinterhaus vor, unter der Führung von SS-Oberscharführer Karl Josef Silberbauer.
Otto Frank hat gesagt, dass Silberbauer sich korrekt in Anführungsstrichen verhalten hat und dass die wirklich Schuldigen an der Spitze waren, sozusagen. Und wir wissen nach wie vor nicht, wie das Versteck entdeckt wurde. Da gibt es Theorien ohne Beweise. Und man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwelche Leute beschuldigt. Das ist natürlich eine enorme Belastung für die Nachkommen. Aber es kann natürlich ein Dokument gefunden werden. Es könnte privat noch bei jemandem etwas liegen. Also es ist wirklich alles möglich, aber die Chancen werden natürlich, je weiter wir von dem Zeitpunkt wegkommen, immer kleiner.
Umso wertvoller ist das Tagebuch seiner Tochter Anne mit all den Details, empfand Otto Frank, als er es nach seiner Befreiung in Auschwitz und nach seiner mühsamen Rückkehr nach Amsterdam ausgehändigt bekommt. Darüber berichtet derzeit eine Sonderausstellung im Anne-Frank-Haus, die noch bis Jahresende zu sehen ist.
Eine kleine Ausstellung im Museum, die darüber berichtet, wie Otto Frank nach seiner Befreiung in Auschwitz nach Amsterdam zurückgekommen ist. Also seine Befreiung war am 27. Januar 1945. Am 3. Juni 1945 war er erst wieder in Amsterdam. Er musste einen weiten Umweg über Odessa und Marseille machen. Und er schreibt dann auch, dass es für ihn eine Erleichterung war, dass alle Helfer und Helferinnen, also das nichtjüdische Personal, das zugesagt hat, die Menschen im Versteck mit Nahrungsmitteln und allem Möglichen zu versorgen, am Leben waren. Er hat sich wirklich ein bisschen schuldig gefühlt, dass er sie in diese Lage gebracht hat.
Auf Anregung von Otto Frank hat die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem allen Helfern der Familie den Ehrentitel Gerechte unter den Völkern verliehen. Die Auszeichnung ehrt Nichtjuden, die während der Shoah ihr Leben riskiert haben, um Juden zu retten. Außerdem wird, wiederum auf Anregung von Otto Frank, im Jahr 1960 sowohl sein einstiges Versteck als Museum für die Allgemeinheit geöffnet, als auch das Tagebuch seiner Tochter veröffentlicht.
Das hat er dann eigentlich als seine Hauptaufgabe gesehen. Er hat das auch selbst gesagt, das Tagebuch meiner Tochter gibt mir immer wieder Kraft, um mich einzusetzen für Versöhnung und Menschenrechte. Und das Schöne war auch, dass viele Leserinnen vom Tagebuch ihm auch geschrieben haben. Und er hat diese tausende Briefe auch beantwortet. Und es sind auch Freundschaften daraus entstanden. Also er hat eigentlich, kann man sagen, durch das Tagebuch eine riesige Familie bekommen, eigentlich in dem Sinne.
Menno Metzeler vom Anne-Frank-Haus weist auf einen Brief hin, den Otto Frank aus Amerika bekommen und beantwortet hatte.
Ein Brief von einer Schule aus New York. Die Klasse hatte sich mit dem Tagebuch beschäftigt. Und da hat er zurückgeschrieben, wie schön, dass ihr euch mit dem Tagebuch beschäftigt. Es ist gut, daran zurückzudenken, aber bitte schaut euch auch heute um. Es gibt heute auch Antisemitismus, Diskriminierung. Und er hat hinzugefügt, eigentlich hat jede die Pflicht, sich dagegen einzusetzen.
Und damit ist die Botschaft von Otto Frank 45 Jahre nach seinem Tod am 19. August 1980 gerade jetzt wieder aktueller denn je.
Bayern 2. Shalom.
Unser Radiorabbiner, unser geschätzter Funkrebbe Joel Berger will uns jetzt einstimmen auf den kommenden Schabbat. Der beginnt heute Abend mit dem Sonnenuntergang. Beim Gottesdienst in der Synagoge lesen wir derzeit das fünfte Buch Mose, den Sefer Dvarim. Dieses fünfte Buch Mose besteht im Wesentlichen aus drei Reden, die Moses an sein Volk, an das Volk Israel, an den Am Israel hält, kurz bevor er stirbt. Moses wird 120 Jahre alt. Deswegen wünschen wir, wenn wir jemanden zum Geburtstag gratulieren, Kol Tuv, alles Gute, Ad Mea Ve'esrim, bis 120. Morgen Vormittag lesen wir beim Schabbat-Gottesdienst aus dem fünften Buch Mose den Wochenabschnitt, die Parashat HaShavua, mit der laufenden Nummer 46. Dieser Abschnitt heißt Ekev, was im Hebräischen so viel bedeutet wie Folge oder Lohn.
V'haya ekev tishmeun et ha-mishpatim ha-ele u'shmartem va'asitem otam. Wenn ihr hört diese Rechtsvorschriften, auf sie achtet und sie haltet. Mit diesen Worten beginnt die Parashat Ekev. Hier treffen wir auf ein Versprechen, das zugleich eine Mahnung ist. Moses erinnert das Volk Israel an die 40 langen Jahre in der Wüste. Diese 40 Jahre werden als Strafe angesehen, aber ebenso als eine Zeit der Bewährungsprobe und der geistigen Reifung. In der Wüste war das Volk auf das Manna angewiesen, jenes geheimnisvolle Himmelsbrot, das jeden Tag aufs Neue eingesammelt werden musste. Keine Vorratsspeicherung, kein Eigentum, nur Vertrauen auf den nächsten Tag. Eine höchstmenschliche Geschichte, die sich hier entfaltet. Die Gemeinschaft der Israeliten ist nach seiner Befreiung aus der Sklaverei und dem Auszug aus Ägypten auf Wanderschaft. Die Israeliten sind auf der Suche nach Halt, Orientierung und Sinn und nach einem Ort, den sie ein Zuhause nennen können. Mich berührt besonders ein Gedanke in dieser Parascha, der da lautet: Ki lo al alechem levado yichye ha-adam. Er ließ dich darben, ließ dich hungern, speiste dich mit der Manna, das du nicht gekannt hast, und auch deine Väter nicht kannten, um dich wissen zu lassen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Ewigen hervorgeht. Wir haben es hier zu tun mit einem der bekanntesten Verse der ganzen Tora und mit einem, den man so schnell übersieht. Denn natürlich brauchen wir Menschen etwas zu essen, unser täglich Brot. Aber ebenso brauchen wir geistige Nahrung, Worte, Erkenntnis, Sinn, Mitgefühl, Erinnerung. Wir leben als Einzelperson wie auch als Gemeinschaft, nicht allein durch das Materielle, sondern ebenso durch das, was uns verbindet: Sprache, Geschichte und Werte. Wir leben nicht nur vom Sichtbaren, sondern auch vom Unsichtbaren, vom Gesagten, vom Gehörten, von dem, was zwischen uns Menschen liegt. In diesen Tagen sprechen wir viele von Unsicherheit, von Gewalt, von Krieg und von Spaltung der Gesellschaft, ob in Israel, in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Und hier erinnert uns die Tora an eine uralte Wahrheit. Worte können heilen oder zerstören. Deswegen sind wir alle für unsere Worte verantwortlich, für die Worte unseren Mitmenschen gegenüber oder auch uns selbst gegenüber. Vor über 200 Jahren lebt in Frankfurt am Main Rabbiner Shamshon Raphael Hirsch, einer unserer großen Denker. Shamshon Raphael Hirsch schreibt: Die Tora ist nicht bloß eine Religion, sie ist eine Lebensweise, eine Haltung, eine Verantwortung. In der Parashat Ekev geht es um genau diese Haltung, demütig zu sein und dankbar und die Fähigkeit zu erinnern. Denn das Erinnern ist ein tragender Pfeiler im jüdischen Leben und Denken. So sagt Moses: Vergiss nicht den ewigen deinen Gott. Vergiss nicht, woher du kommst. Vergiss nicht die Fehler, aber vergiss auch nicht die Wunder, die Gnade, die du erfahren hast. Diese Worte sprechen nach wie vor zu uns. Dankbarkeit ist eine Kraft. Sie bewahrt uns davor, hartherzig zu werden, und sie hilft uns, offenen Herzens auf die Welt zu schauen.
Bayern 2 am Freitagnachmittag, am Vorabend der Schabbat, am Erev-Schabbat. Und jetzt das Finale von unserer kleinen freitäglichen jüdischen Radioshow mit unseren Lichtzündzeiten, mit unseren Zmanim. Denn mit dem Sonnenuntergang in etwa 5 Stunden beginnt ja unser wöchentlicher Ruhetag der Schabbat. Unsere Tradition verlangt, dass wir den Schabbat mit dem Segen über die beiden Schabbeskerzen begrüßen, die wir kurz vor Anbruch des Schabbat anzünden, denn danach ist uns ja unter anderem auch das Feuermachen verboten. Deswegen müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben, in Salzburg bis um 20.02 Uhr, in Pilsen bis um 20.05 Uhr und in Straubing bis um 20.06 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Innsbruck 20.07 Uhr, München sowie Regensburg 20.09 Uhr, Weiden 20.10 Uhr, Amberg 20.11 Uhr, Augsburg 20.12 Uhr, Bayreuth sowie Hof 20.13 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 20.14 Uhr, Bamberg sowie Ulm 20.16 Uhr, Konstanz 20.17 Uhr, Würzburg 20.19 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.25 Uhr. Und wir hören uns wieder schon am kommenden Freitag hier im Radio auf Bayern 2, am kommenden Freitag um kurz nach 2:30 Uhr. In unserem Kalender ist das dann der 28. Av. Oder wir hören uns wann immer oder wo immer Sie wollen in unserem Podcast unter bayern2.de. Seose, du das Gewein unserer jüdischen Audizie. Das war unsere jüdische Sendung. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 28. Av einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Ihnen Gid Shabbes. Shabbat Shalom und Mevorach. Shasha.